Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüße ich, Benedikt.
Elsbeth, du hast ein heißes Thema vorgeschlagen, worüber ich eigentlich gar nicht so viel sagen kann. Deswegen werde ich heute eher in die mir ja sehr vertraute Rolle des Journalisten, des eher ein bisschen Fragestellers und des Hinterfragenden machen. Unser Thema ist LehrerInnenfortbildung. Also die höchst erfahrenen LehrerInnen durch ihr Studium in ihren Fächern ausgebildet und sind im Schuldienst, sind teilweise dann durch die mehrere Berufsjahre erfahrene Pädagoginnen, und trotzdem soll es ja auch Fortbildung geben. Wie triggert dich dieses Wort LehrerInnenfortbildung? Was löst es in dir aus? Auch in deiner eigenen Erfahrung, 40 Jahre selbst als Lehrerin tätig?
Ja, natürlich triggert mich das. Ich muss natürlich sagen, als ich dir das Thema vorgeschlagen habe, war ich auch sogar ziemlich in Rage. Da hat es mich noch mehr getriggert. Jetzt hat sich so ein bisschen gesetzt. Weil es ja darum geht, dass von außen alleine unser Bildungs- und Schulproblem nicht durch irgendwelche Maßnahmen wahrscheinlich geheilt wird. Wir kommen an den Lehrerinnen und Lehrern nicht vorbei, die ihr Berufsbild ganz einfach, ich sage mal, adaptieren müssen. Darum glaube ich auch nicht, dass du da so außen vor bist, weil der Umgang mit Menschen ist dir ja auch vom Berufswegen sehr vertraut, und darum glaube ich auch, dass du da genauso mitreden kannst. Aber natürlich speziell, was Lehrerinnen und Lehrer betrifft, war es ja für mich immer klar, dass sich der Beruf Lehrerin und Lehrer vom Beruf der Wissenschaftlerin und des Wissenschaftlers unterscheidet. Ja, und die Lehrerin oder der Lehrberuf ist immer definiert vom Fach her, also dass man etwas weitergibt, dass halt eben man gut sein muss in irgendeinem Fach, wenn es in die Sek 1 und 2 geht. In der Grundschule ist
Sek 1 und 2.
Sekundarstufe 1, also ab 10. 10 bis 14 ist Sekundarstufe 1 und dann Sekundarstufe 2. Das ist in der Grundschule schon ein bisschen natürlich anders, weil Lesen und Schreiben und Sachunterricht und was man da braucht, kann der normale Mensch auch. Da geht es schon viel eher um den zweiten Teil des Lehrberufs, nämlich die Vermittlung.
Aber man muss, glaube ich, auch gerade bei KindergartenpädagogInnen oder VolksschullehrerInnen ist ja, die haben ja auch in ihrer Ausbildung, so wie ich, wenn ich das richtig sehe, auch wirklich einen anderen Schwerpunkt, tatsächlich auf das Pädagogische und weniger auf diese Fachvermittlung. Und dann kommt aber für die Sekundarstufe der Cut, weil da hat man auch, also es wird ja jetzt alles ein bisschen geändert, aber früher auch ein völlig anderes Ausbildungssystem.
Ja, gehabt. Man hat sich auf Fächer konzentriert, speziell in der AHS, im Gymnasium, in der Ausbildung, hat man einfach zwei Fächer studiert, und es ist der Prozentsatz gar nicht niedrig, wo Studentinnen und Studenten sagen, ich studiere von mir aus Geografie, Wirtschaftskunde und Spanisch.
Was mich halt interessiert.
Ja, aber niemals werde ich in die Schule gehen. Und je mehr das Studium fortschreitet und sie sich schlau machen, sehen sie, wie klein nur die Schiene ist, wo man mit einem Geografiestudium tatsächlich dann gut unterkommt in der Wirtschaft. Und dann gehen sie halt doch in die Schule. Und man hat zwar vom Studium her durchaus die didaktische Schiene etwas erweitert. Ja.
Über das haben wir eh auch schon mal gesprochen,
Ja.
weil zum Beispiel auch zu meiner Zeit, wie ich Lehramt gemacht habe,
Ja.
war es ja tatsächlich so, dass man den ganzen schulischen Teil ja gegen Ende des Studiums hatte, im zweiten Studienabschnitt.
Ja.
Und das ist ja umgedreht worden.
Und davon nicht viel. Ja.
Naja, davon aber, nicht viel, ja, genau.
Aber natürlich, das haben wir auch schon besprochen, gibt es noch einen dritten Teil des Berufes, eben den pädagogischen, psychologischen, ja, wo eine Lehrerin und ein Lehrer bis zu einem bestimmten Punkt, ab wann halt Fachleute heran müssen, ja, bei Magersucht oder etc. Aber bis dorthin, gruppendynamisch, müssen Lehrerinnen und Lehrer firm sein. Ja, oder ein Kind, das ständig herausläuft und Bleistift spitzt, wie gehe ich, oder sonst was tut, weil es halt einen Bewegungsdrang hat. Wie gehe ich mit all dem um? Und jetzt kommt halt das große Problem dazu, dass Lehrerinnen und Lehrer sich vor Klassen finden, wo die Kinder aus ganz unterschiedlichen Kulturen kommen und auch nicht richtig Deutsch können. Das ist ein zusätzliches Problem. Und jetzt
oder sagen wir, also ich wehre mich ein bisschen, dass es nur eben das Deutsch, nicht Deutsch können oder die Voraussetzung ist. Man hört dann schon viel auch von Lehrern, die Kinder sind ja auch viel schwieriger geworden.
Ja, klar.
Also natürlich in ihrem allgemeinen Leben, sei es jetzt mit Social Media, sei es das Handy, das jeder bei sich trägt, die Kommunikation, also es hat sich ja auch da was verändert. Ich wollte es nur einwerfen, weil ich finde diese Schublade von denen, die natürlich, ich möchte jetzt nicht das Problem verharmlosen, in gewissen Schulen, gerade in Wien, haben wir natürlich diese dramatische Situation. Ja. Aber es gibt, ich glaube, es ist Unterrichten einfach schwieriger geworden. Das sehen wir auch an Zahlen, was Burnouts von LehrerInnen anlangt, was die Überforderung anlangt, was das Klagen anlangt oder auch die vielen Zahlen LehrerInnen, die aus dem Beruf aussteigen und wechseln und weggehen, weil sie es einfach nicht mehr aushalten können, weil es schwieriger, scheinbar schwieriger geworden ist.
Ja, Benedikt, natürlich gebe ich dir recht. Was sollte ich sonst tun?
Widersprechen. Nein, aber du hast jetzt schwer geatmet. Ja,
ja, ich komme so ein Stück wieder zurück in meine Aufregung.
Gut.
Zu diesem Thema. Ich erlebe als Seminarleiterin oder als Referentin immer wieder, wenn ich so beginne bei einem Seminar auszuloten, wo sozusagen Bedarf ist an Weiterentwicklung, wo Bedürfnisse da sind, was wollen wir von einer Referentin, die zu uns an die Schule kommt, um mit uns daran zu arbeiten, dass halt alles zu irgendeinem Thema besser läuft. Und dann stehe ich fast immer vor der Situation, wenn ich es laufen ließe, dann könnten wir 4 Stunden lang damit verbringen, dass wir schön aufzählen und von mir aus auf Flipcharts und in Clustern und sonst was, was denn alles so schwer ist. Ja, und sehr stark zu 80%, 90% die Verantwortung nach außen tragend. Ja, was der Staat nicht tut, was die Eltern nicht tun, was die Kinder nicht mehr tun, was die Medien machen. Handy hast du ja auch schon genannt. Also alles ist schwer und die Lehrerinnen und Lehrer können jetzt nicht mehr in Ruhe unterrichten.
Es wird alles in der Schule abgeladen.
Und das regt mich ein bisschen auf. Ja. Für mich gibt es das so aus der Literatur, Wolfgang Borchert, eine kurze Erzählung, wo sich zwei schwer traumatisierte Menschen, die aus dem Krieg kommen, darüber unterhalten, was halt alles da so war. Und der eine sagt dann, ja, und wir stehen jetzt damit an. Und der andere sagt, ja, wir stehen jetzt damit an. Und das fällt mir immer ein. Ja? Mhm. Ich sage das auch manchmal, denn es hilft die Jammerei nichts. Ich stehe jetzt von mir aus um 10.30 Uhr, nach einer kleinen Pause stehe ich in der Klasse und möchte jetzt 50 Minuten lang von mir aus am Thema Wald arbeiten. Ich nehme jetzt ein leichtes Thema sozusagen. Ja, da hilft es mir nichts, wenn ich jetzt sage, ja, das geht leider nicht, weil die passen nicht auf und die spielen mit dem Handy und die tun sie frisieren und die reden miteinander Syrisch, was ich nicht, oder Arabisch, was ich nicht verstehe, sondern es hilft nichts. Ich als Lehrerin, mehrfach in mehrfachen Richtungen akademisiert und ausgebildet, ich muss mir jetzt überlegen, was fällt mir alles ein oder was habe ich schon so gelernt rundherum, wie habe ich mich ausgetauscht, was habe ich gelesen für Literatur, wie kann ich das Ding jetzt schaukeln, das Kind jetzt schaukeln, sozusagen als die Klasse, als ein Kind. Und da hilft es nichts. Ja, natürlich ist es anstrengend und das war es auch schon vor 20 Jahren, aber unabhängig von allen Migrantinnen und Migranten, das ist natürlich ein Thema und ein Problem, aber es ist in unserer Zeit so, dass Vermitteln nicht mehr so geht, wie noch vor, nicht einmal wie vor 20 Jahren. Mhm. Die Kinder sind zugedröhnt. Mhm. Die kommen zugedröhnt in die Schule. Manche haben schon, weil sie Frühaufsteher Kinder sind, haben die schon Videos geschaut.
Oder schon eine Zocker-Session hinter sich.
Ja, ja. Ich sehe das bei den eigenen älteren Enkelkindern, also die älter als 10 Jahre sind. Die schlagen in der Früh die Augen auf, weil sie müssen jetzt in die Schule gehen. Schwierig, aber irgendwie ins Wohnzimmer zum Handy. Und dann schalten sie als Erster das Handy ein und ich bin dann immer pass erstaunt. Da sind schon 3-4 WhatsApp-Nachrichten drauf von der Klasse, von den Mitschülerinnen und so. Also das heißt, es geht schon rund mit den Informationen vom Augenaufschlag bis zum Einschlafen am Abend. Und was muss da jetzt eine Lehrerin alles aufführen? Müsste sie alles aufführen, wenn sie möchte, dass jetzt tatsächlich, ich muss da direkt lachen, weil es so unmöglich geworden ist, dass tatsächlich 25 Kinder 40 Minuten lang, sagen wir, wirklich still sitzen und nur horchen und sonst gar nichts tun, nur mir zuhören.
Aber, geht nicht mehr. Aber Elsbeth, was hat das jetzt mit der LehrerInnen-Ausbildung zu tun? Steckt da dahinter, weil LehrerInnen in ihrer Fachausbildung und wie sie dann in die Schule kamen und meinten, sie könnten ihre Fächer unterrichten, plötzlich dann heute, und ich habe das bewusst bei meiner Einleitung auch verwendet und betont, PädagogInnen sein müssen, heute vielleicht mehr denn ever. Und LehrerInnen-Fortbildung braucht es, weil scheinbar LehrerInnen nicht dementsprechend ausgebildet sind, mit dieser gerade beschriebenen Situation zurechtzukommen. Oder in welche Richtung denkst du?
Ja, so wie du es gesagt hast, die Fortbildung und auch notgedrungen die Ausbildung haben immer funktioniert, ganz gut funktioniert in Richtung auf das Fach. Ja? Ich meine, ich will ja da gar nicht zu reden beginnen. Das brauchen wir ja gar nicht diskutieren, dass Lehrerinnen und Lehrern inhaltlich in dem, was sie weitergeben, firm sind, sein sollen. Ja, also wenn jemand von mir aus Physik unterrichtet und sich selbst gar nicht auskennt, weil er sie, was ja leider Gottes auch immer noch manchmal vorkommt, dass jemand ein Fach unterrichten muss, von dem er nichts gelernt hat, das er nicht weiß, und dann selber nur so weit ist wie das Buch, von dem braucht man nicht zu sprechen, ja, dass das nicht gut ist. Also wir gehen davon aus, dass Lehrerinnen und Lehrer das, was sie vermitteln, selber gut können. Das würde ich mal als Grundlage, als Basis, das haben sie studiert. Oder es gibt auch immer wieder gute Fortbildungsangebote, meinetwegen das Drama des 20. Jahrhunderts oder die Klimazonen in Afrika. Also es gibt so sehr viele einschlägige Lehrerfortbildung von den pädagogischen Hochschulen angeboten zum Fach.
Na, eine Zwischenfrage, ja? Weil du das jetzt gerade so beschreibst. Mein Eindruck von außen ist nicht evident, aber mein Eindruck von außen ist, und ich habe mir manchmal schon diese Fortbildungsangebote angeschaut, aber da ist zu einem sehr hohen Prozentsatz die Fortbildung tatsächlich auf den Fachinhalt konzentriert. An Beispiele, was ich natürlich brauchen wir ja auch. Ich meine, ich bin dafür, dass gerade zum Beispiel in politischer Bildung sehr, sehr viel Fortbildung gibt. Ja. Aber was ich meine ist, egal in welchem Fach, scheinbar bedeutet Fortbildung eine fachliche Fortbildung. Aber nicht, und das glaube ich, oder verstand ich so, dass du andeutest, wie in deiner Beschreibung der heutigen Klassensituation, aber nicht eben in pädagogischen Fähigkeiten.
Genau, es muss sich jetzt verschieben. Einen Satz noch zurück zu der fachlichen Fortbildung. Da stöhnen eigentlich viele meiner Referenten, Kolleginnen und Kollegen, wenn wir darüber reden, dass Lehrerinnen und Lehrer sich von einer Fortbildung ja dann auch erwarten, dass sie so fertige Konzepte bekommen, wie Stundenbilder, alles schon methodisch fertig aufgearbeitet. Ja, das wünschen sie sich von einer Fortbildung im Fach. Aber natürlich ist das eigentlich ein Wahnsinn, denn grundsätzlich muss das Vermitteln, ja, die Wissenschaft dazu heißt Didaktik, das Vermitteln wesentlich mehr Rolle spielen als früher, weil die früheren Methoden nicht mehr funktionieren. Auch wenn Lehrerinnen und Lehrer nach wie vor Methodenfreiheit haben, ja, sie können sich nach wie vor selbst entscheiden, wie sie ihr Wissen an die Kinder heranbringen, aber es funktioniert halt vieles nicht. Weil ich brauche tatsächlich eine zweite und eine dritte und vielleicht eine vierte Person, die mir die Kinder stillhalten, während ich rede. Und dann ist die Frage, wie viel die dann vom Inhalt mitbekommen. Ich habe leider nicht mehr nachgefragt, ob ich das zitieren darf. Jetzt sage ich den Namen des Professors nicht, von dem ich das weiß. An der Universität wurde eben eine Untersuchung durchgeführt, immer zum Thema Lehrerinnen und Lehrer und Lehrerfortbildung und Ausbildung und so. Und da wurde die Zahl genannt, dass nach der Abschlussprüfung Lehrerinnen und Lehrer bis zu ihrer Pensionierung nicht einmal ein ganzes, also statistisch gesehen, nicht einmal ein ganzes didaktisches Buch lesen. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer sind meistens gut in ihrem Fach, das haben wir gesagt, davon gehen wir aus, aber sie sind relativ unwillig, sich überlegen zu müssen, was ist das jetzt für eine Klasse und was ist notwendig, dass ich meine Schülerinnen und Schüler in einen Dialog kriege zu dem Thema, um das es geht. Ja? Und wir lügen uns da, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, ich möchte auch niemanden kränken, aber wir lügen uns da oft in den Sack und in den eigenen. Ich habe das ja erlebt, kommt ja oft vor, wenn man für etwas zuständig ist, dass man dann durch die Klassen gehen muss und etwas ansagen, ja, dass ich anklopfe und hineingehe in eine Klasse Und dann steht vor mir an der Tafel die Lehrerin, die spricht und auf die Tafel schreibt. Aber diese Schülerinnen, die da links und rechts von mir sitzen, wo ich da hineingehe, das ist unfassbar, was die machen. Ja, also alles andere als zuzuhören dem, was da vorne steht. Und dem müssen wir uns, ja, da vorne steht, Entschuldigung, dieser Tatsache müssen wir uns einfach ins Auge schauen. Und das, glaube ich, da müssen wir uns überlegen, wie kann Ausbildung sein und was für ein Angebot müssen die pädagogischen Hochschulen für eine lebenslange Begleitung von Lehrerinnen und Lehrern, ich nenne es jetzt nicht einmal Fortbildung, ich nenne es Begleitung und Weiterbildung, machen. Also welche Ausbildung müssen die pädagogischen Hochschulen machen, damit die Lehrerinnen und Lehrer da auch Hilfe bekommen. Mhm. Und ich bin wirklich unwillig, wenn ich sie diskutieren höre in Zeit im Bild oder in den Medien, auch unsere höchsten Bildungsverantwortlichen. Und dann sagen sie, na ja, wir müssen halt ein bisschen mehr Praxis einbauen. Das regt mich auf, ja, weil das, was wir brauchen, ist ein Know-how darüber, wie Gruppe funktioniert, darüber, wie Motivation gehen kann. Weil Motivation geht nicht mehr wie früher. Ja, früher, sage ich bin mit mir da.
Du meinst jetzt LehrerInnen, wie LehrerInnen, SchülerInnen motivieren. Ja. Über das wir ja auch schon eine eigene Folge gemacht haben. Ja?
Ich bin manchmal als junge Lehrerin mit mir zu Hause ein bisschen ins Gericht gegangen, weil ich mir gedacht habe, es ist unfassbar, ich kann mit meinen Schülerinnen sehr viel machen. Ich kann sie zu vieles, zu vielen Dingen verführen, auch wenn ich das tun würde. Ja, weil wir mich hingestellt haben und gesagt haben, und schaut einmal, und das, und das, und das. Ich kann das, ja, ich kann so irgendwie begeisternd über etwas erzählen. Und die glauben mir dann alles. Ja? und habe mich dann auch immer wieder auch umgestellt und verändert. Und das geht aber heute gar nicht mehr so leicht. Ja, heute kann ich mich begeisternd vorne hinstellen und die Schüler sagen dann, wie sind die heute drauf?
Naja, du bist einfach dran.
Das geht nicht mehr.
Du bist dann einfach auch ein Animateur. Ja. So wie, und eigentlich vielleicht sogar ein schlechter, ja, weil du nicht so multimedial, ja, und so tolle, so einen tollen Videoschnitt hast, ja, und das unterlaberst und es auch nicht so auf den Punkt bringst.
So ist.
Also da bist du in schwerer Konkurrenz. Aber erlaube mir einen provokativen Einwurf. Also wenn man so eine Analyse der Situation macht, du hast jetzt ausführlich darüber gesprochen, was wir für ein Bild, für eine Situation in der Klasse haben, womit LehrerInnen konfrontiert sind. Wir haben Verständnis dafür, sie sind überfordert. Sie sind vielleicht in pädagogischer Hinsicht zu wenig ausgebildet. Vielleicht stimmt es gar nicht, zu wenig ausgebildet, in der Theorie eigentlich ausreichend ausgebildet,
ja.
Aber halt wenig ausgebildet in der tatsächlichen Umsetzung, wie es dann, wie die Theorie in der Praxis, und das sind ja auch zwei verschiedene Dinge, funktioniert. Und dafür gibt es zum Beispiel eben auch, wenn man dann schon Praxiserfahrung hat, gäbe es quasi die Fortbildung, wo ich das vertiefen oder reflektieren kann und vielleicht sogar darin begleitet werde. Also man hätte dich jetzt verstehen können, okay, es braucht mehr Angebot an den pädagogischen Akademien, Hochschulen und so weiter. Aber wir hören auch umgekehrt, die Angebote gibt es, und das ist jetzt die Provokation, aber sie werden nicht genützt.
Genau.
Es werden dann trotzdem wieder irgendwelche Fachkurse bevorzugt, aber es ist eine Riesenscheu, wenn es darum geht, irgendwelche, ich sage jetzt einmal, Vielleicht zu meiner Zeit war das nur populär, TZI, themenzentrierte Interaktion und so Dinge, aber trotzdem scheuen sich die meisten Lehrerinnen darum, weil um Gottes Willen, das wird mir dann schon zu kompliziert. Provokative Frage. Also, wenn ich jetzt davon ausgehe, du nickst, also scheinbar dürfte diese Zustandsbeschreibung schon zutreffen, aber dann wäre in weiterer Folge die Frage, okay, dann scheint es aber tatsächlich an den LehrerInnen selbst zu liegen, nämlich dass sie zwar jammern, dass sie überfordert sind, aber die Ursachen, auch die Lösungsvorschläge im Umgang damit nicht bei sich suchen, sondern auch wieder woanders hingeben, weil sie eben die Argumentation, es wird alles bei uns abgeladen, uns aufgeladen und die Kinder sind so schwierig und wir können eigentlich gar nichts machen und sie sind gelähmt. Die logische Folgerung wäre ja eigentlich, okay, dann muss ich etwas tun, um besser zu werden, um mir Qualifikationen anzueignen, die mich vielleicht dann tatsächlich zu dem, ich sage es jetzt mit dem Schmunzeln, zu dem Superanimateur machen oder zum Pädagogen und zur Pädagogin machen, die das handeln kann. Fehlt es an dem Bewusstsein bei den LehrerInnen, dass ich eben nicht alles kann und dass ich mich da in die Richtung weiterentwickeln und ausbilden muss? Was natürlich auch schon wieder ein Angriff ist, weil jetzt habe ich so viel studiert und jetzt bin ich in der Praxis und jetzt reicht es immer noch nicht. Was will man denn noch von mir?
Also, ich muss das jetzt für mich trainieren, weil ich habe da jetzt
Da waren viele Dinge,
mehrere Ansatzpunkte. Das eine ist natürlich, das möchte ich als erster nennen, was da am Schluss war. Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich schnell angegriffen. Ja. Natürlich ist das verständlich, weil es ist eine Lehrerin und 25 Kinder, an denen 25, 50, je nachdem, also Elternteile noch dranhängen. Und es ist heute nicht mehr üblich, dass automatisch, wie es zu meiner Zeit und auch zu deiner noch war, Eltern und LehrerInnen relativ gemeinsam denken, sondern es kommt relativ häufig vor, dass Eltern in die Schule gehen und auch die Lehrerin und den Lehrer angreifen und sagen, so will ich es nicht und bitte und so oder ohne Bitte. Das ist jetzt schon das eine. Ja, darum ist es sehr schwer für Lehrerinnen und Lehrer Kritik auszuhalten. Was natürlich auch, gibt es auch viel Literatur dazu, berufsbedingt verständlich erscheint, fast paradox, denn das Lehrerinnensein sehr stark ja von der Kritik lebt. Weil darüber haben wir auch schon einen Podcast gemacht. Wir arbeiten eher defizitorientiert, das heißt, die gute Lehrerin, die dir jede Hausübung anschaut, das heißt, sie zeichnet dir deine Fehler an. Also sie sagt dir immer was, sie übt immer Kritik. Ja? Also das ist witzig und selber nicht aushalten. Ich weiß zum Beispiel aus einer ministeriellen Sektion, das Bildungsministerium ist einer davon, wo mir gesagt wurde, dass bei jeder Besprechung, wo es um Unterricht und Schule der Zukunft geht, muss die Gewerkschaft dabei sitzen. Also da müssen Lehrerinnen und Lehrer ihre eigene Vertretung mithaben, dass ja nichts von ihnen verlangt wird, was vielleicht dann wieder noch mehr Arbeit ist oder so. Also das zeigt schon ein bisschen einen Blick, den ich für beeinträchtigend halte, damit eine Schule der Zukunft sich aufbauen kann. Weil ich ja tatsächlich glaube, es muss sich ganz viel ändern. Nicht nur ein bisschen was nachbessern, sondern irgendwie gehört alles umgekrempelt, damit es überhaupt funktioniert. Ja? In dieser Zeit mit diesen Kindern. Und da kommen wir sozusagen jetzt auch zu der zu dem zweiten, was ich noch sagen möchte. Ich glaube, dass es in sehr starkem Ausmaß auch um das Menschenbild geht, dass Lehrerinnen das und um das Rollenbild geht, das Lehrerinnen und Lehrer in die Schule mit hereinbringt. Und ich glaube schon 50 Jahre lang, dass das nicht anders geht, als dass Lehrerinnen und Lehrer sich einer wirklich intensiven Selbstreflexion unterziehen. Meiner Meinung nach sogar einer therapeutischen.
Oder zumindest Supervision.
Genau. Es ist ein Sozialberuf und es geht um unsere Kinder. Und jetzt stell dir vor, Benedikt, wenn es jetzt dann um die Kinder geht, die nicht gescheit Deutsch können, ja, die aus irgendwelchen Ländern kommen, die ein Benehmen, sage ich jetzt einmal mit der Sprache, der üblichen Sprache, die ein Benehmen an den Tag legen, so sagt man das eigentlich von uns als unpassend empfunden wird. Ja? Die Präpotentinnen sind jetzt nicht nur nicht die Migrantinnen und Migranten, sondern überhaupt Kinder heutzutage, die präpotent und scheinbar selbstbewusst sind. Und ich selber bin
respektlos.
Respektlos. Und ich selber bin aber immer erzogen worden zum Rücksicht nehmen und zum brav sein und zum auch an andere denken. Und jetzt regt mich das auf.
Und kann gar nicht damit umgehen.
Und ich kann damit nicht umgehen. Und das ist wirklich von mir ein Vorwurf, an wen auch immer, ob an die Verantwortlichen für die Ausbildung oder an die Lehrerinnen oder an die Hochschulen, egal. Jeder Mensch hat seinen Rucksack umgehängt, der aus all dem besteht, was ihm von Geburt an da hineingepackt wurde. An Menschenbild, an Haltungen, an Demütigungen, an Motivation, egal, wie wir halt so geworden sind. Ja? Und dieser Rucksack ist halt so ein bisschen zu einem großen Teil im Unbewussten und nur ein bisschen was ist uns bewusst. Aber auf jeden Fall genügt oft ein einziger Blick, ein einziger Satz, eine einzige Bewegung eines Menschen und dieser Rucksack springt auf. Und dann ist er wie eine kleine Büchse, eine Mini-Büchse der Pandora. Ja? Und da kommt dann was raus aus mir. Und darum kann es sein, wenn dieses Kind dasselbe sagt, wie 5 Tage später dieses Kind, das regt mich auf. Unglaublich regt mich dieses Kind auf und ich halte es kaum aus, wenn ich es schon sehe. So. Und bei diesem Kind geht mir das Herz auf. Ja, das hängt mit meinem eigenen Rucksack zusammen. Und darum würde ich ja, das ist wirklich seit meiner Gestaltausbildung, ist mir das klar geworden, ohne Eigentherapie wird es nicht richtig gehen, weil wie gehe ich um mit aggressivem Verhalten, wenn ich meine eigene Wut im Bauch noch nie angeschaut habe.
Elsbeth, ich meine, das ist für mich alles total nachvollziehbar, ja. Aber das ist ja genauso, auch beobachte ich ja in der Gesellschaft genauso.
Ja,
ich würde es ja auch alles unter Vorsorge, unter Prophylaxe einstufen. Es ist auch in unserer Gesellschaft, in der Arbeitswelt, wird immer erst dann behandelt, also jetzt auch psychologisch und therapeutisch, wenn sich ein Problem zeigt. Es wird ja nie die Vorsorge, die Psychohygiene, die vielleicht ist, eine Therapie macht man nur dann, wenn man krank ist und nicht zur Selbstfindung, sich selbst kennenlernen, aufarbeiten. Also es gibt ja in der LehrerInnenausbildung schon auch sowas, das ist aber eigentlich auch sehr stiefmütterlich behandelt,
ja.
Aufarbeitung eigener Schulerfahrungen, also dass man sich auch damit auseinandersetzt, aber vor allem eben die Selbstreflexion, die du beschrieben hast, Was macht es mit mir? Was triggert mich? Was löst es aus? Wie gehe ich mit Konflikten um? Das sind ja alles Erfahrungen, Lebenserfahrungen, LehrerInnen-Erfahrungen, die irgendwann und irgendwie gemacht werden. Aber genauso wie in der Gesellschaft, ich glaube, es wird einfach total verdrängt. Mein Thema Kommunikation funktioniert ja in der Arbeitswelt, in der Gesellschaft immer weniger und die Kompetenz dazu nimmt ab. In der Schule, Pädagoginnen, LehrerInnen, ist ein total kommunikativer Beruf, aber Kommunikation funktioniert natürlich auch nicht perfekt. Also fehlt es bei LehrerInnen an dem Bewusstsein da anzusetzen?
Ja, es fehlt an dem Bewusstsein. Und ich würde nicht sagen, das wäre gut prophylaktisch, weil du das Wort Prophylaxe in den Mund genommen hast, prophylaktisch das zu vielleicht zu wissen, sondern für mich gehört das zum ganz professionellen Know-how. Mhm. Also das muss in die Ausbildung hinein, muss in der Fortbildung und in der Weiterbildung weiter geschult werden, weil das ist ja nicht einfach, das geht ja nicht schnell.
Und das ist nicht ein Benefit und ein Zusatz, sondern so wie du es gerade beschreibst.
Ein Grundsatz.
Aber wie ist dieser Grundsatz vorgesehen? Wie schaut das in der Praxis aus?
Naja, es gibt unterschiedliche Universitäten und Hochschulen und in der Lehrerfortbildung, wo es dort oder da ein wenig mehr ist. Ja, ich habe zum Beispiel ein Pro-Seminar halten dürfen für Junglehrerinnen, meine eigene Schulerfahrung reflektieren. Mhm. Also das gibt es. Es gibt es im Angebot. Aber es hat sich noch nicht flächendeckend auch durchgesetzt. Ich meine, für mich sehr einleuchtend. Ich hatte mehrfach schon Seminare an diesen SOBs. Das sind Schulen für Sozialbetreuungsberufe. Mhm. Also für ältere Menschen, für behinderte Menschen, für pflegebedürftige Menschen. Und das kann man sowohl als Fachkolleg machen, ohne Matura oder mit Matura. Und da gibt es natürlich viele Fachlehrerinnen und Lehrer, die da die Schülerinnen ausbilden. Aber ich habe gemerkt, dass auch hier entweder gut angenommen wurde oder schlecht angenommen wurde, aber meistens gut, dass es unabdingbar ist, dass ein Mensch, der mit einem bedürftigen Menschen arbeitet, auch selber einmal sich konfrontieren muss mit Tod, mit Welken, mit Schmerzen haben. Weil wie soll ein junger Mensch in Saft und Kraft, ja, mit 18 Jahren, wie soll der auch wirklich Verständnis aufbringen können, weil er nicht selbst einmal nachgedacht hat, wo kenne ich ein Gefühl, wo ich mich ganz ohnmächtig gefühlt habe, wo ich selber kein Recht mehr hatte, irgendetwas zu sagen, wo mir was ganz weh tat. Kenne ich das? Wo ist mir das vertraut? Ja, also diese Schulen haben oft schon auch eigene Fächer eingeführt, wo Schülerinnen und Schüler zur Selbsterfahrung angeleitet werden, sie selber auch den Bezug kriegen und besser verstehen können, wie es anderen geht.
Also das auch zur Qualifikation der Ausbildung beiträgt.
Und das gehört halt auch zur Ausbildung in die ganz normale Lehrerschaft. Ja, weil ja so viele Kinder irgendwie eigenartig sind. Ja, was ist mit meiner... Da muss ich mich immer fragen, was ist mit meiner eigenen Respektlosigkeit? Natürlich habe ich die auch irgendwo. Die muss ich mir einmal überlegen. Ich bin ja nicht nur gut und schön und wahr. Ja? Ich habe ja meine dunkle Seite ganz genauso bei mir. Auch wenn ich sie wegschneide, verdränge oder sie nur im Keller herauslasse, wenn mich keiner sieht. Aber wir haben das ja alles. Und diese Wahrhaftigkeit, mit sich selbst umzugehen, mit den eigenen Schwächen umzugehen, die hilft da schon.
Also Wenn du das so beschreibst, und ich denke jetzt einfach noch einmal drüber nach, über diesen Stellenwert der Fortbildung.
Ja.
Wenn ich an andere Berufe denke, also mir fällt jetzt einfach Medizin ein. Es ist ja vollkommen klar, dass ein Facharzt, sagen wir jetzt ein Facharzt in der Onkologie, ja, wo die Wissenschaft so in Entwicklung ist, dass pausenlos neue Erkenntnisse, neues Wissen ist, das natürlich notwendig ist für die Praxis. Also ein Facharzt, der sich nicht pausenlos fortbildet, der nicht zu Kongressen geht, der nicht Fachliteratur studiert, der wird sich nicht weiterentwickeln. Und ich denke oft, ich staune, was in der Medizin Technik auch so viel passiert ist, sei es jetzt diese ganzen Roboter bei Operationen und sonstige Hilfsmittel, wo ja dann etablierte Mediziner, die das natürlich nicht in ihrer Ausbildung hatten, in ihrem Studium, da nicht stehen geblieben sind. Ja? Selbst ein praktischer Arzt, okay, der kann sagen, ich bin Allgemeinmediziner, da hat sich jetzt nicht wesentlich viel geändert. Okay, die Pandemie hat uns dann ein Virus oder was immer da auch passiert. Natürlich ist auch da eine Entwicklung. Scheinbar ist es bei LehrerInnen halt nicht so, weil sich Bildung, wie wir auch schon oft geredet haben, in den letzten Jahrzehnten so gut wie nicht verändert hat, auch die Form des Unterrichtens. Und weil junge Menschen immer gleich sind und weil die Anforderungen gleich sind. Also ich überzeichne, was ja alles, wenn man es genauer anschaut und ein Spot drauf legt, ja nicht stimmt. Aber es scheint tatsächlich mit dem LehrerInnenberuf so zu sein, dass Fortbildung etwas sehr Verwaistes ist. Also auch wenn es vorgeschrieben ist, aber selbst diese Vorschreibung ist ja sehr punktuell. Ich glaube, es sind ja nur ganz, ganz wenige Stunden. Es würde mich auch interessieren, fünf pro Schuljahr, wie das in der Praxis dann ausschaut und wie diese 5 Stunden dann auch tatsächlich erfüllt werden. Also es sind, du meinst wirklich 5 Einheiten. Das heißt, 5 Stunden
verpflichtend
pro Jahr, Schuljahr.
Ja. Weil es ist ja natürlich auch so, ich sage nicht, es wird alles ein bisschen aufgeweicht. Ja, es ist, aber verpflichtend sind 5 Einheiten Fortbildung pro Jahr und das auch nur in der Pflichtschule.
Aha.
Also ein AHS-Lehrer wird zu gar nichts verpflichtet.
Ernsthaft? Ein AHS-Lehrer hat keine Verpflichtung zur Fortbildung?
Nein, hat keine. Hat keine. Also wenn das in den letzten 2 Jahren, dann das weiß ich nicht, vielleicht in manchen Bundesländern, aber meines Wissens nach gar nicht. Aber ich muss nur kurz jetzt wirklich nur ganz kurz nur dir da widersprechen, weil, wie du da von den Medizinern in höchsten Tönen gesprochen hast, der, naja, und den Bezug zur Lehrerschaft herstellen, weil der tollste Mediziner und Fachmann, der da ganz weitergebildet ist und mit Roboter umgehen kann, interessiert mich nicht und hinterlässt mich klein und unbedeutsam, wenn er nicht gleichzeitig in der Lage ist, mit mir auch auf Augenhöhe zu sprechen. Weil ich habe ja das Leiden und ich bin verzweifelt, was mit mir wird und was aus mir werden kann und was das bedeutet, ob ich jetzt diese Operation mache oder nicht. Ja,
ja, ja. Nein,
also,
okay, du hast mich jetzt gerade erwischt, weil das natürlich eine Fachfortbildung ist, würde ja wieder im Hinblick auf die, du hast mich ertappt.
So, du wollte ich das ertappt. Sagen, bei Lehrern ist es dasselbige,
ja,
Beste. Also ich kenne ja viele Lehrerinnen und Lehrer, die unglaublich toll in ihrem Fach sind, durchaus auch dafür von ihren Schülerinnen bewundert werden, weil sie so gute Mathematiker zum Beispiel sind und trotzdem hinterlässt dieser tolle Fachmann 3-mal im Semester eine weinende Klasse und sie sagen, wir können mit ihm nicht reden, weil er versteht uns nicht. Er ist so gescheit, dass er uns Dumme gar nicht versteht. Ja, also das muss man einfach, darum geht es in unserem Podcast, ja, dass Lehrerinnen und Lehrer mehr als das Fach können müssen und Und das müssen sie natürlich jetzt irgendwie lernen. Und natürlich, ich höre unseren Unterrichtsminister und die und andere, es soll ja jetzt eigentlich die Ausbildung eher gekürzt werden, weil wir brauchen ja so viele neue Lehrerinnen und Lehrer. Ja, das ist natürlich diese Krux. Ja. Und das mag ich mich weniger kümmern. Ich mag mich um die Inhalte kümmern, worum es gehen soll in der Schule. Und wir brauchen einfach diese Lehrerinnen und Lehrer, die wissen, was sie tun, wenn sie vor einer Klasse stehen, dass das eben 12-Jährige sind oder 15-Jährige, was für welche das sind, dass ich herausfinden kann, wie es da geht. Ich habe mir gestern im Zentrum angeschaut, wo es um das Migrationsproblem gegangen ist, und eine junge Frau hat gesagt, dass in ihrem ganzen Schulleben nicht ein einziges Mal thematisiert wurde, dass hier Menschen in der Klasse sind aus ganz unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen. Ja.
Das wurde ausgeblendet.
Es wurde ausgeblendet. Und da sind wir wieder bei der Selbstreflexion und bei der Eigentherapie. Ja. Wenn ich mit der Fremdheit in mir gut umgehen kann, wenn ich gelernt habe, was mit mir los ist, wenn sich da vor mir was aufbaut, was ich nicht kenne, was ich nicht weiß, wo ich mich nicht auskenne, wie tue ich denn da? Und dann lerne ich halt verschiedene andere Optionen noch kennen, wie andere tun, dann kann ich auch ohne Scheu auch in einer Klasse mit dem umgehen, wie sehr sind wir einander fremd und wie sehr kann uns das beflügeln, bereichern und disziplinäre Probleme können von Profis, sage ich mal, von Lehrerinnen und Lehrern, die professionell kommunizieren und Austausch herstellen können, weitgehend auch klein gehalten werden. Ja? Es steht einfach, das haben wir sicher schon mal zitiert, es steht kein einziger Mensch in der Früh auf mit dem Gedanken, wie muss ich mich heute benehmen, dass mich ja keiner mag. Ja. Also irgendwie kann man das dann schon auffangen, aber darum fordere ich das wirklich vehement ein, dass die eigene Einstellung und Haltung und der Umgang mit den eigenen Ängsten, Sorgen und eingeprägten Verhaltensweisen, dass man mit denen umgehen lernt. Das halte ich einfach für wichtig. Und das ist meine Aufregung, wenn ich die ganzen Ideen höre, was man jetzt machen sollte in der Fortbildung, dann denke ich mir, das Allerwichtigste wird nicht erwähnt.
Es gibt in der Schule, das habe ich auch selbst erfahren, kurz nur in meiner Schulerfahrung, es gibt ja die Vorgabe, neben den normalen Konferenzen, was wir so beiläufig kennen als Notenkonferenzen oder Lehrfächerverteilung und so weiter, es gibt die sogenannte pädagogische Konferenz.
Ja,
also es gibt die pädagogische Konferenz, weil ja natürlich die Schulleitung, die Direktorin, der Direktor ja natürlich auch nicht nur administrativ, sondern auch pädagogischer Leiter ist, dass an ihrer, an seiner Schule natürlich eben genau die LehrerInnen so ausgebildet sind, einen guten Unterricht machen, einen lernorientierten Unterricht machen und so weiter und so fort. Und die pädagogische Konferenz, die es mehrmals im Jahr auch gibt, die auch verpflichtend ist an der Schule, das heißt Leiterin, Direktorin oder Direktor, vielleicht auch mit einer Referentin, sitzt da zusammen und es wird hier in der pädagogischen Konferenz, das ist ja, fällt ja auch unter Fortbildung,
ja,
denke
ja.
ich.
Ah ja, das
geht. Ja. Also wie ist da deine Erfahrung? Du bist ja 40 Jahre auch in solchen pädagogischen Konferenzen ja, gesessen.
Ich habe das auch immer toll gefunden. Und
was
die toll? Idee, dass es pädagogische Konferenzen gibt, pädagogische Tage, Es wurden dann ja sogar unter dieser, weiß nicht, ob du das weißt, Benedikt, unter dieser Prämisse wurden ja die autonomen schulfreien Tage eingeführt.
Ja, ja.
Die schulfreien, die autonom festzusetzenden schulfreien Tage hätten grundsätzlich der pädagogischen Zusammenarbeit der Lehrerinnen und Lehrer gedient.
Das heißt, die Lehrer müssen an den Tagen arbeiten
und die
pädagogischen Konferenzen machen, damit man quasi alle LehrerInnen auch zusammenbringt an einem Tag.
Ja, da kannst du dir vorstellen, was es da jetzt gab an Verrenkungen und es wurden dann zum Beispiel...
Vor allem, ich meine, Entschuldigung, Nebensatz noch dazu, aus den schulautonomen Tagen unter dieser Prämisse haben wir heute
Herbstferien.
Die Herbstferien, die Ferien für die Schüler, aber auch für die LehrerInnen bedeuten.
Ja. Und da gibt es natürlich andere Länder. Also in Norwegen war das völlig klar, dass dort die Lehrer und Lehrerinnen schon eine Woche, bevor überhaupt Schülerinnen das Schulhaus betreten, da sind. Weil sie müssen ja alles, sagen die ganz selbstverständlich, aber wann sollten wir denn sonst alles ausmachen? Mhm. Projekte, die wir gemeinsam machen, vielleicht Wochen oder Monate unter einem Thema.
Und für Junglehrer ist das ja jetzt eingeführt worden.
Ja, es gibt immer so kleine Schritte, aber es ist ein bisschen immer so wenig, weil es ist immer nur so klein und man sucht dann dauernd Auswege. Ja, an meiner Schule wurde dann zum Beispiel der Elternsprechtag, der immer ein schulfreier Tag war für die Kinder, der wurde dann verlegt, dass der erst um 16 Uhr begonnen hat, damit wir keinen autonomen Tag hernehmen müssen und einen freien Tag haben. Also es ist immer schwierig, die Sache mit der Arbeitszeit ist immer schwierig. Und der pädagogische Tag an sich, den halte ich schon für sehr wertvoll. Das Problem ist, es muss einmal die Schulleitung und auch vielleicht gibt es an manchen Schulen ein kleiner oder größeres Gremium, die auch Interesse haben an einer Weiterentwicklung der Schule. Mhm. Ja, eine Zeit lang war ja eine Leitbilderstellung verpflichtend. Mhm. Was natürlich ein Krux ist, wenn sich Schulleiter seine Leute nicht selber aussuchen kann und dann strikt ein Lehrergremium strikt dann ein Jahr lang oder drei Jahre lang an einem Leitbild und dann kommen irgendwelche Menschen, die der Schulinspektor unterbringt und die müsste man dann wieder einschulen auf das Leitbild. Also es ist ein bisschen auch dann schwierig gewesen.
Aber Elsbeth, du bist mir gerade ausgewichen. Ich hab nach deinen persönlichen Erfahrungen, also jetzt beam dich hinein, versetz dich in die Rolle.
Aber du, das habe ich eh parat.
Ja, war das, also du es jetzt nicht beschönigen.
Nein, an den pädagogischen Tagen kommen natürlich klarerweise die Unterschiede sehr deutlich ans Licht. Ja, an unseren pädagogischen Tagen, jetzt an meine eigene Schulerfahrung, stand immer, dass die sehr kleine Gruppe, zu der ich auch gehörte, gegen eine große andere Gruppe, die eben für das Alte waren, für das, wir müssen ihnen zeigen, wer das Sagen hat und so. Und das war halt jetzt für mich ganz persönlich, war das immer schwierig, ja, war das immer schwierig. Aber es ist natürlich verständlich, ja, dass da eine Spaltung entsteht, weil wir immer noch, ja, wie Spaltung generell ist ja jetzt immer ein großes Thema, aber wir immer noch auch in der Schule so die Ansicht haben, es gibt A, die autoritären Lehrer, wo Schüler kein Mitspracherecht haben und wo es zack, zack geht und der Lehrer alles bestimmt und die Lehrerin. Und auf der anderen Seite gibt es die sagen, mein Gott, ich habe euch alle so lieb, meine lieben Schülerinnen und Schüler und bei mir braucht ihr nichts tun. Und das ist die große Sauerei. Ja? Also diese Spaltung ist derartig kindlich und kindisch. Und das habe ich, du merkst, es kommt schon wieder mein eigener Ärger darüber auch zum Tragen. Nur weil Ich zum Beispiel, wenn du das jetzt mich schon persönlich fragst, mit Moderationskoffer und Backpapier unterm Arm in die Klasse gegangen bin, haben die anderen Lehrer gemeint, jetzt geht die Kossmeier wieder spielen. Mhm. Ja, und das war, ist aber nicht wahr, natürlich. Mhm. Ja. Also wir haben noch nicht die ganze Bandbreite gefunden, wie man Schülerinnen und Schüler weder unterdrücken noch verzärteln irgendwie kann, nur damit man selber gut dasteht, sondern wie man professionellen Unterricht macht, der auf diese jungen Menschen, die gleichwertig sind wie ich als Erwachsene, ich gar nicht weiß, was die schon alles erlebt haben. Ja. Und da müssen sie nicht eine dramatische Flucht hinter sich haben. Da können sie ganz normale Österreicherinnen und Österreicher sein, dass sie Dramen schon erlebt haben können. Und ich tue dann so, als wüsste ich alles und brauche nichts, da, also brauche über nichts reden, brauche nur einen Stoff vermitteln. Das geht nicht, das kommt nicht an.
Mhm. Elsbeth, ich hole dich noch einmal zurück zur pädagogischen Konferenz.
Ja.
Du hast mir ja mal geflüstert, die erfolgreichsten pädagogischen Konferenzen waren die, wo es eine Jause nachher gab, die man schon gerochen hat, oder zumindest einen Kuchen.
Jetzt weiß ich, was du da meinst. Ja, das ist natürlich etwas, was mich sehr aufgeregt hat. Ich habe jetzt an meine eigenen, ich dachte, du meinst die pädagogischen Konferenzen, wo ich Lehrerin war. Aber natürlich habe ich sehr viel Erfahrung mit pädagogischen Konferenzen, wo ich Referentin war.
Okay.
Und da trifft das alles zu, wo ich A, nicht herausfinden konnte, was Schulleiterin und Schulleiter von mir will.
Mhm. Also du hast keinen klaren Auftrag bekommen?
Nein, und ich habe immer nachgefragt, ich habe E-Mails geschrieben, ich habe nachtelefoniert. Turnslei, Entschuldigung, machen Sie, was Sie machen wollen, es soll ja nur ein Impuls sein. Mhm. Damit hat Schulleiterin, ich rede jetzt von der Sekundarstufe 1, also meistens von der neuen Mittelschule, die 5 Einheiten, die zu denen die Lehrerinnen und Lehrer verpflichtet sind, mit einer pädagogischen Konferenz abgedeckt.
Ah, das ist auch geschickt, ne? Ja. Man macht einmal im Jahr eine größere pädagogische Tagung,
holt sich
und alle haben alle 5 Stunden, genau, erledigt.
Dann musste das Nachmittag also sein, beziehungsweise wurde von der Schulleiterin das schon auch so verlangt, dass mindestens 2 Unterrichtseinheiten auch entfallen sind, damit nicht alles in der freien Zeit, Anführungszeichen freien Zeit, wir haben eh 40 Stunden Arbeit alles berechnet, ja, mhm, aber gut. Dann haben Schulleiterinnen und Schulleiter, so wie du zuerst gesagt hast, Jause mitgebracht, Kuchen gebacken, ja, bis hin zu Verbindung mit Geburtstagsfeiern, wo ich dann vor angetrunkenen Lehrerinnen und Lehrer gesessen.
Also die haben vorher schon gefeiert.
Ja, nein, also ich möchte niemanden wehtun, weil das ja wirklich eine Ausnahme ist. Aber die Geschichte mit der Jause und dass man die Lehrer gütig stimmen muss, dass sie sich in eine Fortbildung setzen, die der Staat bezahlt, die einen Haufen kostet, also nicht ich als Referentin, ich koste fast gar nichts, aber es sind Stunden, die entfallen. Es ist einfach eine Arbeitszeit, mhm, die dafür verwendet wird. Und das habe ich auch manchmal gesagt, ihre Schulleiterin hat sich mich ausgesucht als Referentin. Ich hoffe, also sie hat sich Gedanken gemacht, sie hat sich erkundigt, sie hat auf Direktorenkonferenzen gefragt, wen könnte man denn einladen, wer kommt denn ganz gut an bei den Lehrerinnen. Und nach den Prinzipien wurde ich dann öfter ausgewählt, weil ich halt so launig erzählen kann und auch Spaß mache.
Unterhaltsam, ja.
Ja, aber ich habe natürlich null Befehlsgewalt, ja. Mhm. Habe auch das immer wieder sagen müssen, wenn jemand glaubt, er muss hinter vorgehaltener Hand schnell was essen, dass ich es ja nicht sehe, oder wie die Schüler unter der Bank Handy tun. Ich habe keine Befehlsgewalt. Sie können tun, was Sie wollen. Sie können bitte gerne auch rausgehen. Sie brauchen sich auch bei mir nicht entschuldigen, wenn Sie früher gehen. Ich bin engagierte Referentin, zuständig für Ihr Verhalten, ist Ihre Schulleiterin oder Ihr Schulleiter und die sitzt eh da. Ja. Aber die haben nie was gesagt.
Und ist ja schon einmal ein Vorteil, wenn die auch dabei sitzen.
Das war auch nicht immer, genau. Und dann wäre es natürlich gut gewesen, das habe ich auch jeder Schulleiterin gesagt, den Transfer etwas noch zu verbessern zu den Schülerinnen und Schülern hin. Ja? Ich habe vorgeschlagen, liebe Kolleginnen, noch einmal zusammengeschrieben, diese 10 Methoden haben wir heute ausprobiert. Den Transfer in Ihr Fach können Sie ja selber erledigen, weil mein Fach war Didaktik, ja, und da habe ich mit diesen Methoden gearbeitet, aber die können Sie natürlich genauso in Biologie, Geografie, Religion, wo auch immer verwenden. Ja, das war schon schwierig. Und suchen Sie sich eine dieser Methoden aus und eine Klasse Ihrer Wahl und machen Sie nur einen Versuch mit einer dieser Methoden in irgendeiner Klasse. Aber ich kann Ihnen das nicht anordnen, liebe Frau Schulleiterin oder lieber Herr Schulleiter. Möchten Sie das vielleicht bis zur nächsten Konferenz? Möchten Sie das Ihren Lehrerinnen und Lehrern zumuten? Und in 80% der Fälle hat dann Schulleiterin und Schulleiter gesagt, na, ich möchte meine Lehrerinnen und Lehrer zu nichts zwingen. Es ist ja Methodenfreiheit, es sollte ja nur ein Impuls sein.
Ja.
Ich habe angeboten, ich komme gratis.
Ja, noch wenn, einmal, um quasi eine Reflexion
ist es ja so
zu machen.
Wichtig, ja. Mhm. Ich komme noch einmal und wir schauen das Ausprobierte an, was Ihnen das gebracht hat und wie wir da weiter tun können. Und ich komme ohne Geld. Mhm. Aber die Lehrerinnen und Lehrer wollen nicht so gerne dann offenbar tatsächlich ins Handeln kommen und wirklich ihren Unterricht verändern. Ich meine, ich habe schon ein anderes andere Beispiele auch. Ja? Also ich muss jetzt einfach ein schönes Beispiel sagen. Erstens einmal habe ich eine Schule kennengelernt in Baden, mit einem sehr engagierten Schulleiter, der um sich inzwischen schon ein 16-köpfiges Team hat, die tatsächlich alles dran setzen, dass an der Schule junge Menschen maturieren können, das ist eine Berufsbildende mit Matura am Ende, maturieren können, die kritisch denken, die selbstbewusst sind und also die tatsächlich sich da auf den Weg gemacht haben, mich engagiert haben, dass ich ihnen da diesem Team zuerst und dann auch meine Ideen im ganzen Lehrerkollegium sage, also das gibt's auch, ja. Mhm. Und meine Enkeltochter hat eine Klassenleiterin und Deutschlehrerin und ich habe meine Enkelin angesprochen und habe gesagt, du, was ihr da macht, das ist so ein bisschen, das ist die macht das so wie ich. Und sage ihr einen lieben Gruß und habe ihr mein Buch geschenkt. Und die hat mir dann auch ganz begeistert zurückgeschrieben, dass sie mich vor 10 Jahren in einer Fortbildung kennengelernt hat und dass sie ihren Unterricht umgestellt hat.
Nein, wie schön.
Ja, geweint habe ich vor Freude natürlich, weil das so Sternstunden der Menschheit sind. Also das gibt es natürlich auch und darauf baut sich auch meine Hoffnung auf, dass was weitergeht. Ja? Mhm. Und sie hat ja jetzt gesagt, die Karten zu unserem Podcast, hat sie gesagt, danke, ich werde das im Konferenzzimmer auflegen und ich werde gleich hören, vielleicht kriege ich noch einen Impuls.
Also an der Stelle einen lieben Gruß an die Lehrerin. Ja,
ja, also das sind dann schon die Höhepunkte, die es natürlich auch gibt. Ja, also ich will mich da jetzt nicht mit plakativ. Ja, es ist nicht plakativ. Das ist das Traurige, Benedikt. Ich erzähle nicht plakative Horrorgeschichten, wie man das schon oft auch in den Diskussionen im Fernsehen hört, von diesem einen Buben mit dem Messer in der Hand, ja, und einer von 10.000, ja, sagen wir, aber es ist das, was ich heute erzähle, schon ein Trend. Also da kann ich nicht sagen, dass ich kann ein paar ein paar spezielle Erlebnisse erzählen, so um die Empörungskultur ein wenig anzuheizen. Aber das mag ich nicht. Mhm. Aber die Tendenz ist da, dass man sagen muss, Lehrerinnen und Lehrer haben keine große Freude damit, dass ihnen jemand anderer was beibringen möchte.
Zum Abschluss kannst du einfach ein paar ganz prägnante Wünsche formulieren, also die jetzt das aufgreifen, worüber du gesprochen hast, was du ausgeführt hast, damit sich etwas verändert, ja, dass auch bei LehrerInnen Lernen
was Schönes wird.
Passiert, ja, und was Schönes wird. Was wären so einige Wünsche, die für dich das auf den Weg bringen?
Also Wunsch 1, in die Lehrerausbildung gehören Seminare auf Selbsterfahrungsbasis zu den wichtigen Themen wie Autorität, Konkurrenz, Fremdheit und wie man selber damit umgeht, Unpässlichkeit, Unfähigkeit und solche Dinge, mit denen muss man sich ganz persönlich auseinandergesetzt haben, damit man das aushält bei den Lernenden. Wunsch 2, die Lehre an der Universität und an den pädagogischen Hochschulen müsste meiner Meinung nach zumindest in einigen Fächern auch so sein, dass die Lernenden jetzt schon als Studentinnen und Studenten draufkommen, auf welche verschiedenen Arten man lernen kann. Und es müsste immer dieser Reflexionsast drüber laufen. Ich kenne Hochschulprofessoren, die das so machen. So quasi mit einem Teil hörst du mir zu, wie ich dich belehre, ja, wie ich dir den Stoff beibringe. Aber mit einem anderen Teil reflektierst du, was macht das mit dir? Wann hörst du gerne zu? Wann hast du das Gefühl, jetzt lerne ich? Wann hast du das Gefühl, oh, das taugt mir mit, da lerne ich mit Begeisterung? Und das gehört bewusst reflektiert. Das ist der Wunsch 2. Und das sind eigentlich jetzt einmal meine Hauptwünsche.
Der dritte Wunsch wäre, dass das in Erfüllung geht. Liebe Elsbeth, ich danke dir.
Danke, Benedikt. Es war ein schwieriges Thema.
Aber es lohnt sich, wenn wir das anschauen.
Ich hoffe, wir haben niemanden beleidigt.
Nur motiviert, das ist das Entscheidende.